Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, hier ist Tatort Pflege und wir nehmen wieder spät abends auf und bei mir regnet es, aber mir gegenüber sitzt bestimmt eine gut gelaunte, vernünftige, die Vernunft, Annette Friedrich, Medizinpädagogin. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für diese wunderbare Ankündigung, meine kreative Intuition, Leane. Ihrerseits auch Medizinpädagogin. Und ja, ich sitze hier mit einem heißen Tee, gerade einen Kakao und wir haben noch Juli. Und es ist irgendwie Herbst, oder?
Kalt, ja, sehr kalt. Auf alle Fälle. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich habe sehr gefroren und bin im Regen nach Hause gelaufen. Im Juli. Also, ja. Naja.
Also es ist irgendwie, der Klimawandel macht sich bemerkbar, es wird immer kälter.
Das war jetzt komisch formuliert. Aber ja, voll merkwürdig, oder? Vor allem, wenn diese Folge rauskommt, haben wir schon Oktober eigentlich, oder? Wir nehmen
ja
jetzt wieder ein
bisschen. Ja, dann haben wir auch wirklich dieses Wetter. Dann sitzen wir ja, das passt ja eigentlich. Also ich glaube, so ein Wetter haben wir auch locker im Oktober. Außer, dass
vielleicht
es jetzt schon sehr, sehr dunkel wäre.
Ja, das stimmt. Normalerweise, wir haben die Uhrzeit schon stockdunkel, ja.
Richtig, genau, ja.
Ja,
was machen wir
20
heute?
Uhr in Deutschland oder so.
Ja.
Und sonst, was wollen wir heute so schön machen? Nur Labarababer oder geht's auch
Tacheles? Nein, Tacheles und zwar infektiöses Tacheles.
Infektiöses Tacheles, kommen wir jetzt hier nicht mit, wir haben eine Masernimpfpflicht, weil das war gerade wieder irgendwie halt heute in den Nachrichten gehört, dass da welche geklagt haben.
Anderes infektiöses, wichtiges infektiöses, prüfungsrelevantes, hatte ich gerade erst in der Zwischenprüfung.
Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, aber Masern wäre ja auch prüfungsrelevant. Und
ja, aber ich weiß nicht, ob es in der GUK mal dran kam, also in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, da kenne ich mich ja nicht aus, also ich weiß nicht, ob das ein Prüfungsthema da ist. Also es wäre
ja, aber definitiv. Für die Kinderfälle könnte es relevant sein. Übrigens haben die verloren, die Eltern vom Bundesgerichtshof ist nicht, verstößt nicht gegen die Verfassung oder gegen das Grundgesetz, weil der Staat ja damit andere, vulnerablere, also gefährdete Gruppen schützen möchte und deswegen ist es rechtskräftig, dass man Masern schutzgeimpft sein muss oder Masern durchhaben muss, um einen Kita-Platz zu kriegen.
Okay.
Also ist gescheitert, die Klage.
Ich bin da persönlich auch froh drum.
Ja, können wir jetzt noch politisch auswerten, aber ich bin immer noch nicht aufs Thema gekommen. Infektiös. HIV.
Nee, andere Gruppe von Erregern.
Ach Gott, ja hier.
Also auch Masern, andere.
MRSA und MAGN.
Ja, ganz genau.
Auch mit M. Ach guck.
Auch mit M, genau. Wir sind bei den bakteriellen, infektiösen, nosokomialen Keimen gelandet heute mal. Und in unserer Folge geht es um MRSA bzw. MRGN, multiresistenter Staphylococcus aureus oder genau. Multiresistenter Methylin-Aureus, also diese ganz komplizierten Wörter.
Methylin-resistenter Staphylococcus aureus, so.
Genau, es gibt noch weitere infektiöse nosokomiale Keime wie ESBL oder andere Durchfallkeime oder anderes halt. Aber wir haben uns heute mal auf den MRSA und auf den MRGN so ein bisschen fokussiert, weil, wie gesagt, ich das auch gerade erst in der Zwischenprüfung hatte und ja, MRSA erfordert ja sehr viel Handhabung, sehr viel Kompetenz. Von daher
besiedelt ja auch sämtliche schöne Sachen. Nasenfalten,
genau, und deshalb
Rachen,
ist es
Achseln,
wichtig.
Harnblase, Darm, Hautfalten, Wunden unter den Oberschenkeln, unter den Brüsten, also in den Hautfalten, so rum. Und hatte den auch mal selber, aber im Auge. Auch sehr schön.
Ich hatte es in der Nase.
Ja. Oh Gott. Auge war sehr übel mit Binnenhaut. Entzündung 3 Wochen lang und alle halbe Stunde antibiotische Tropfen und so weiter und so fort.
Das heißt ja auch für uns beide, wenn wir mal in Holland sind oder in den Niederlanden, also generell werden Deutsche da ja sehr schnell weggesperrt im Krankenhaus, aber wir erst recht, weil wir ja vorerkrankt sind. Das heißt, wir haben sozusagen diese Vordiagnose und wir werden jetzt automatisch immer sofort gescreent und kommen erst mal ins Zimmer, wenn wir ja ankreuzen, dass wir das schon hatten.
Genau, also in der Niederlande ist es ganz streng, ja.
Ja.
In Deutschland nicht ganz so. Es gibt Kliniken, die machen sofort Abstriche, Abstriche teilweise.
Wenn wir uns als ehemals MRSA-Träger geoutet haben, dann müssten wir eigentlich ein Einzelzimmer kriegen.
Na, aber nicht in allen deutschen Kliniken. Also ich weiß, dass zum Beispiel auf der Säuglingsstation oder Entbindungsstation ist es so, dass die immer screenen, teilweise sogar vierfach Screening machen, weil kleine Kinder und so weiter, frische Borne und die Mütter frisch und bunten und so weiter. Und dann testen die ja auch auf MRSA, MRGN, auf Covid und diesen RSV-Virus. Vierfach-Test immer.
Ja, also ein paar Kliniken würden uns auf jeden Fall hier auch in Deutschland schon mal wegsperren mit dieser Vordiagnose.
Wegsperren klingt ja auch.
Ja, im Sinne von, wir gehen erstmal ins Isolationszimmer, bis wir dann negativ gescreent werden. Und aber wir können ja mal von vorne anfangen. Wir sind jetzt hier schon so mittendrin. Ja. MRSA, MRGN, wo kommt das her? Was bedeutet das? Nosokomialer Keim, was ist das? Was bedeutet das eigentlich alles? Was sind diese Fachbegriffe? Ich habe sie in meiner Ausbildung gar nicht gehabt.
Nicht?
Also ich habe überhaupt nicht. Ich habe in Baden-Württemberg auf dem Ländle ja gelernt. Also vielleicht war ich auch krank zu der Zeit, aber wir haben MRSA, MRGN gar nicht besprochen und ich bin damit auch, bevor ich nach Berlin gezogen bin, nicht einmal in Berührung gekommen und auch erst hier nach 2010. Da habe ich es das erste Mal erst richtig kennengelernt, habe dann auch erst da gelernt, also mittendrin, als ich schon Fachkraft war, musste ich nochmal lernen, wie man isoliert, wie man sich anzieht, was man da macht, wie die Screenings aussehen, welche Assessments es da gibt. Da war ich tatsächlich total ahnungslos. Wie war es bei dir?
Ich überlege gerade ganz scharf. Wir hatten echt viel Infektiologie, war ja bei uns ein extra Fach. Wir hatten ja mehrere auch in der mündlichen Prüfung. Mir ist so, als ob wir über MRSA schon gesprochen haben. Also MRGN ist eh neuer. Also das kann vor 20 Jahren in der Ausbildung noch nicht drin gewesen sein. Aber ich kann dir auch nicht sagen. Und ich hatte auch lange in meiner Praxiszeit damit nichts zu tun. Das ist auch erst so vor 10 Jahren richtig hochgekocht, dass man da intensiver drauf geguckt hat. Müsste man jetzt mal nachgucken in den Studien, seit wann da die Spitzenzeiten und ein Standard für gibt zur Behandlung. Würde meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen, ob ich es jetzt schon in der Ausbildung hatte oder nicht. Weiß ich einfach nicht mehr. Mein Gedächtnis. Mhm. Aber sonst ist es halt auch echt krass. Es ist halt eine super krasse Tröpfcheninfektion, so ähnlich wie die Leute das auch schon kennen von Corona. Die Übertragung ist halt schon ausgeprägter über Husten, Erbrechen oder Absaugen von Trachealsekret oder Anniesen. Also das kommt schon häufiger vor und auch gerne Immungeschwächte. Davon hast du ja Tausende im Krankenhaus und auch im Pflegeheim, von Diabetes bis irgendwelche chronischen Wunden um PRVK, also hier periphere Verschlusserkrankung und so weiter. Also du hast ja sehr, sehr viele Menschen, die Immungeschwächt sind und den dann haben können und der erstmal unauffällig ist. Staphylococcus ist ein Hautkeim, den haben wir eigentlich alle. Aber wir wissen halt nicht, ob er bei uns resistent ist gegen Antibiotika, muss man ja mal erst herausfinden. Und dann ist es ja auch so, dass, wenn die Immungeschwächter werden, das saugefährlich wird. Von einer Pneumonie bis, also Lungenentzündung, bis hin zu Wunden, die nicht mehr heilen und infiziert sind von dem MRSA. Dann kannst du nicht gut behandeln mit Antibiotika.
Genau, weil sie ja antibiotikaresistent sind. Ne? Also sie sind gegen ganz spezielle, also MRSA heißt ja methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Methicillin ist ja sozusagen das Antibiotikum und dann reagiert ja der Keim da nicht mehr drauf. Und Methicillin ist eine relativ große Brandbeite. Das heißt, wir haben so circa 150 bis 200 Antibiotika, mit denen wir so gerade arbeiten. Also nicht wir, sondern die Ärzte. Ich sage jetzt nur wir als Gesundheitsmenschen sozusagen. Und wenn man halt ein MRSA hat, ja, dann ist man schon mal für 120, zwischen 80 und 120 Antibiotika kann man schon mal nicht nutzen. Und dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Dann könnten da noch bestimmte Allergien vorliegen. Dann könnten da bestimmt noch Kontraindikationen sein. Dann haben wir vielleicht nur noch 10 Antibiotikas, die wir nutzen könnten. Und dann muss man auch wieder gucken, passt es oder passt es eben nicht. Ne? Also dieser Keim reduziert die Wirkbreite oder die Bandbreite relativ extrem. Und ich habe jetzt gerade mal geschichtlich geguckt, weil wir beide ja uns nicht mehr so wirklich an unsere Ausbildung erinnern können. Und zwar in den 50er Jahren ist das erste Mal so richtig aufgetreten. Also da hat man das erste Mal so gesehen, aha, okay, Methicillin wirkt nicht mehr so richtig. Woran liegt es denn? In den 90er Jahren waren viele, viele Krankenhäuser dann davon betroffen, vor allem auch in England. Dann hat man gemerkt, dass das auch in der Tierzucht extrem vorkommt, weil man in der Tierzucht ja massiv mit Antibiotika arbeitet, damit die Tiere gesund bleiben und man sie auch gesund schlachten kann. Und dann ist 2005, 2008 so ungefähr in der Zeit in der wir auch beide fertig geworden sind, ist es denn richtig explodiert? Das heißt, da gab es dann die ersten Leitlinien, da gab es erste richtige Forschung, Assessments dazu. Also davor wurde natürlich auch schon geforscht, aber da sind so die ersten Ergebnisse aufgetreten. Da sind dann bestimmte Surveillance-Systeme entwickelt worden. Also so ab 2005 ging es ungefähr in Deutschland los bei uns.
Ja, krass. Also auch gibt ja auch Oxacillin. Dagegen, der heißt dann ORSA, wenn man gegen Oxacillin resistent ist. Aber das unterscheidet man nicht großartig, weil schon irgendwie immer ähnliche Gruppen von Antibiotika sind. Gehört ja auch zu den Penicillinen. Und der MAGA, den stuft man ja dann auch noch immer ein in Stufen. MAG3, MAG4, MAG5, je nachdem, gegen wie viele Antibiotika dann nicht mehr reagiert. Und dann hast du irgendwann gar nicht mehr. Der Klassiker ist ja Vancomycin, dass man das dann gibt.
Ja, genau.
Und Vancomycin,
dann hast du halt Clostridien im schlimmsten Fall, ne?
Ja, weil also die komplette Darmflora kaputt macht dann.
Ja, ich hatte mal so eine ältere Dame in der Geriatrie auf der Station, die war, glaube ich, 3 Monate da und die kam mit dem MRSA, dann war der MSA weg und dann hatte sie Clostridien und wurde dann mit Vancomycin-Einläufen weiter behandelt. Also die war über 3 Monate da, hat über 20 Kilo abgenommen. Die wurde aber noch entlassen mit 90 Jahren, ne? Also die hat das gut durchgehalten, die muss echt ein harter Kämpfer gewesen sein, aber das war auch so das allererste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, wie kritisch das ist, ne? Wo ich ja wirklich nicht so total in Kontakt damit war.
Na, das Schlimme ist ja, wenn du nicht richtig Hygiene einhältst, nicht isolierst, nicht richtig desinfizierst und die nicht sanierst, da kommen wir ja noch zu, welche Maßnahmen du machen kannst. MRSA-Keime und MRGN-Keime können monatelang auf Oberflächen überleben, auf Pflegeartikeln, auf Geräten, ja, auf Möbeln und so weiter.
Ja, deshalb ist die Hygiene auch so wichtig. Das ist echt eins der wichtigsten. Also Hygiene, wenn du kein hygienisches Wissen hast, bist du echt verloren und solltest auch nicht in einem Job arbeiten tatsächlich. Und wenn du es auch nicht anwendest, ne? Also Hygiene spielt schon mal einen ganz großen Punkt. Das ist eins der wichtigsten Bereiche. Aber nicht nur Hygiene, sondern eben auch der Teil Nosokomial. Nosokomial heißt ja bei uns im Krankenhaus erworben. Und Nosokomial sind aber ganz viele MRSA, MRGN-Erkrankungen gar nicht mehr, sondern viele laufen eben, wie du schon sagst, damit draußen rum. Manche haben das als Langzeitdiagnose, weil es gar nicht mehr weggeht.
Genau.
Und manche haben sich da nicht damit im Krankenhaus infiziert, sondern in der U-Bahn. Also heute, wenn wir gerade bei Hygiene sind und U-Bahn, ich bin heute nach Hause gefahren, dann stand da ein Mann, hat sich im Mund rumgefummelt, am Zahn rumgekratzt, hat die Haltestange wieder angefasst, mit der Hand, in der er gerade im Mund rumgefahren hat, hat sich an der Haltestange in der U-Bahn festgehalten, hat dann festgestellt, oh, ich bin noch nicht fertig, hat die Haltestange wieder losgelassen und mit der Hand wieder in seinem Mund rumgekratzt und dann wieder die Haltestange angefangen. Also eigentlich hat er jetzt komplett einmal die U-Bahn abgeleckt, wenn du so möchtest.
Heilige Scheiße.
Und mir ist richtig schlecht geworden. Ich bin blass geworden, ich habe den angeguckt und ich fasse ja so schon nichts an in der U-Bahn. Also ich vermeide U- und S-Bahn irgendwas anzufassen. Aber da war mir nochmal so richtig und man sieht ja auch die Menschen. Und dann dachte ich mir, toll, der fummelt sich in seinem Mund rum.
Okay, jetzt lass es doch mal endlich.
Und der Nese patscht da drauf und packt sich das ins Gesicht. Das ist wie, als würde der Mann dich jetzt ablecken.
Ja, aber auf jetzt.
Ja, wirklich, ja, tut mir leid, aber das ist so die beste Vorstellung zum Thema Hygiene und Flächendesinfektion.
Ich verstehe dich, dass du dich aufregst darüber, aber wir müssen es jetzt lassen, sonst ekeln sich alle. Und ich mich auch. Oh, krieg ihn dort. Wollen wir mal noch so ein paar Sachen, bevor wir in die Fallbeispiele machen. Einmal, wie screent man das? Also wie kriegt man das raus? Wie macht man das, ein Screening? Und vielleicht, wie wird man es wieder los?
Ja, soll ich oder willst du?
Ja, also ich kann gerne mit dem Screening anfangen und du kannst Sanierungsmaßnahmen, wollen wir uns so aufteilen.
Ja, sehr schön. Okay.
Also Screening an sich, wie du ja schon auch gesagt hast, ist in etlichen Kliniken, da gibt es auch Standards und eigentlich auch Leitlinien für und man hat ja auch Hygienefachkräfte in den Kliniken angestellt, dass die in der Notaufnahme und vor OPs eigentlich gescreent werden. Das heißt, man würde, wie bei Corona auch, müssten ja alle Menschen da draußen schon können, als Stäbchen in den Nasenracheraum tief in die Nase und tief in die Mundschleimhaut, um eine Probe zu nehmen, weil der eine Tröpfcheninfektion ist und die kommt dann schön steril zurück ins Stäbchen, geht ins Labor, dauert in der Regel 24 Stunden, 48 Stunden, maximal 72 Stunden, bis das Ergebnis es da ist, weil die werden dann, diese Keime werden dann auf so Abstrichplatten gemacht und angefüttert in einem mikrobiologischen Schrank mit Wärme gefüttert, dass mehr Keime werden. Dann werden die ja auch ausgetestet, auf welche Antibiotika die reagieren. Wie gesagt, der Staphylococcus an sich, ein natürlicher Keim, den wir alle haben, weil ein Hautkeim ist, der für die Hautsäure und die Hautbarriere sorgt. Wir wissen halt nur nicht, ob er resistent ist gegen Keim, gegen Antibiotika oder eben nicht. Deswegen würde man den Staphylococcus auch bei jedem Menschen finden. Und somit testet man den dann aus, mikrobiologisch, und züchtet den an und guckt, gegen welche Antibiotika der resistent ist und nicht. Und dann kriegt man das Ergebnis. Und dann werden die vorsichtsisoliert. Deswegen wird man ja immer in Kliniken weggesperrt, wie du das so schön sagst. Also erstmal isoliert in ein Einzelzimmer und sollte auch Wäsche dabei haben, die man bei 60 Grad waschen kann. Und muss auch täglich das Bettzeug gewechselt werden, weil der haftet ja ewig überall an sämtlichen Oberflächen und sollte auch täglich alle desinfiziert werden. Und die Leute müssen sich ein- und ausschleusen. Also Anzieh mit Mundschutz, Haube, Handschuhen, Kittel, wenn sie reingehen ins Zimmer und sich auch vernünftig wieder ausschleusen. Und erst wenn dann das Ergebnis da ist, was manchmal bis zu 3 Tage dauern kann, je nach Überlastung des Labors, darf man wieder raus aus der Isolation, wenn der Keim nicht nachgewiesen wurde. Und ansonsten bleibt man drin in der Isolation und muss sich sanieren lassen, bevor man eigentlich operiert wird. Hatte ich übrigens auch schon bei meiner Nasen-OP. Habe ich danach, vorher nicht, haben sie mich damals auch getestet mit 24, hatte ich keinen. Bei der Zweit-OP hatte ich plötzlich einen. Da wurde mir dann gesagt, nein, müssen sie ja vorher gekriegt haben schon. Wahrscheinlich bei der Erst-OP, wenn ich ja dann nochmal eine Nach-Not-OP hatte. Dadurch ist es auch schwerer geheilt und hat ja dann auch mehr Entzündungen gegeben, weil ich dann plötzlich einen hatte.
So. Ja, nicht so schön, aber du bist ihn ja hoffentlich wieder losgeworden, nämlich mit
mühsam,
der Therapie.
Sehr mühsam.
Genau,
sehr
mit mühsam. Der Therapie. Und da hast du ja schon so ein paar Dinge erwähnt. Also zuerst macht man tatsächlich eine Antibiotikatherapie, weil man ist ja dann von einem Bakterium befallen, was pathologisch wird. Das heißt, man versucht herauszufinden, gegen welches Antibiotika dieser Keim noch möglich behandelt werden kann. Also wo reagiert der Keim noch drauf? Das heißt, oral gibt es ein Antibiotika. Aber nicht nur das, sondern wenn dann klar ist, dass derjenige sozusagen positiv ist, dann muss behandelt werden. Das heißt, die Patienten liegen im isolierten Zimmer und bekommen dann sozusagen eine Sanierung. Als ich das erste Mal gedacht habe, dachte ich, also man sagte mir, geh mal zum Patienten, der wird heute auch saniert. Und ich so dachte, aha, wird der besonders geputzt? Also sanieren heißt ja besonders hübsch machen oder was verändern. Das kenne ich halt nur vom Hausbau oder vom Dekorieren. War auch erstmal kurz überfordert, musste nachfragen. Das waren so die ersten Berührungen zum Thema MRSA für mich. Und Sanierung bedeutet also, dass Patient im isolierten Raum liegt, antibiotische Nasensalbe verwenden muss, Rachenspülungen, bestimmte Tabletten, desinfizierendes Shampoo, Haarspülung und auch Duschbad. Und damit muss sich der Patientin 5 bis 7 Tage jetzt erstmal täglich versorgen. Das heißt, es gibt jetzt hier nicht irgendwelche gut duftenden, riechenden Produkte, sondern es gibt spezielle antibiotische Lösungen auf die Haut. Auch mit Einmalzahnbürsten werden sich die Zähne geputzt. Es wird sich mit dieser Lösung gegurgelt. Das Bett wird täglich bezogen in diesen 5 bis 7 Tagen. Patient muss Kleidung wechseln, muss sich auch wirklich jeden Tag die Haare waschen. Also es muss einmal komplett grundgereinigt werden, sozusagen Patient sowie Zimmer. Und je nachdem, wo der MRSA-Keim ist, muss man sich dann auch dementsprechend verkleiden oder anziehen, was ja auch schon Liane sagte. Ist der Keim zum Beispiel in einer Wunde, ist jetzt der Mundschutz zum Beispiel nur beim Verbandwechsel angezeigt, ansonsten müsste man den nicht tragen. Ist der Keim beispielsweise in der Nase, müsste man auch Mund-Nasenschutz tragen. Und Liane meldet.
Weil, was oft vergessen wird, also auch Schmuck darf man nicht tragen und die müssen auch die Ringe und Uhren in die Lösung machen oder damit säubern und sollten während der Sanierungszeit keinen Schmuck tragen. Und die dürfen auch, was oft ja auch vergessen wird, spazieren gehen. Dann müssen die sich selber anziehen mit Mundschutzhaube, Handschuhe und diesem Schutzkittel. Und dann dürfen sie auch mal spazieren gehen, dürfen aber nichts anfassen, den Mundschutz nicht runter machen, weil sie sonst ja die Keime, weil die bleiben ja lange auf Oberflächen, wenn die einmal niesen oder husten oder schnauben oder ja, wir atmen ja nun mal auch und dabei entsteht auch Tröpfchen. Ja, wir haben ja nun mal auch feuchte Ausatmung, dabei entsteht ja auch eine Tröpfcheninfektion. Wenn sie also die Maske abmachen in der Klinik, sind schön die MRSA-Keime an sämtlichen Türen und überall monatelang, so nach dem Motto. Gut, wir desinfizieren ja eigentlich auch täglich die Kliniken und auch die Putzfrauen machen das, aber wenn das in irgendeiner irgendeiner Ecke ist, wo Kinder richtig gewischt hat, dann bleibt das da ewig liegen. Also deswegen dürfen die nur raus, wenn die so vermummt sind.
Also besser ist natürlich, keiner verlässt das Zimmer in der Zeit, aber natürlich dürfen sie raus. Ne?
Aber man muss ja auch mal, ey, ich kann das auch verstehen, wenn man mal kurz einen Spaziergang machen möchte.
Ja, kann ich verstehen, aber ich kann auch 7 Tage im Bett liegen. Also genau, wichtig ist aber, es sind alles Einmalprodukte, hier wird nichts doppelt verwendet. Es geht alles danach in den Müll, das muss sich bestimmt angekleidet werden nach einem Schema und es muss sich bestimmt ausgekleidet werden nach einem Schema. Das Schema muss unbedingt mit den Azubis geübt werden. Es passieren hier immer wieder Fehler, dass das nicht richtig ausgezogen wird und automatisch hat man dann eventuell Keime auf der eigenen Haut, auf den Haaren, auf der Brille oder sonst wo. 5 bis 7 Tage läuft also dieses Sanierungs-Desinfizierungsprogramm in dem Zimmer mit Patienten ab und danach gibt es eine Pause. Das heißt, dann ist sozusagen 2 bis 4 Tage eine Pause, um zu gucken, hat das Ganze gewirkt. In der Zeit oder nach dieser Zeit finden dann auch die Kontrollabstriche statt. Das heißt, da, wo zuerst abgestrichen worden ist bei der Aufnahme, wird Patientin nochmal neu abgestrichen. Dann wartet man wieder auf die Rückmeldung vom Labor und hat dann im besten Falle, ist MRSA negativ oder ist MRSA positiv. Wenn MRSA weiterhin positiv ist, geht der ganze Prozess, das ganze Prozedere von vorne los. Wieder 5 bis 7 Tage Behandlung, wieder Pause, wieder Abstrich, bis Patient tatsächlich negativ ist.
Und das Ganze die Regel ist meistens, dass es sogar 3 Wochen dauert. Also bei mir hat es damals auch 3 Wochen gedauert und viele Patienten, bei denen wir das gemacht haben,
ist auch meistens so. Genau. Die Erfolgskontrolle muss dann auch wieder an 3 Tagen nacheinander erfolgen. Das heißt, es muss 3x3 negative Abstriche geben und erst dann darf der Patient entlassen werden. Und dann muss es aber auch noch mal eine Nachkontrolle geben vom Hausarzt zwischen 1 Monat, 3 bis 6 Monate und 12 Monate. Ich hatte die zum Beispiel nicht.
Na, ich bin ja dann entlassen worden und musste mich zu Hause sanieren, war dann auch 4 Wochen krankgeschrieben, weil das nach 7 Tagen immer noch mal drin war, so, sodass ich wirklich 3x die 7 Tage machen musste. Und dann hatte ich negativen, aber dann haben sie, weil dann endlich einer negativ war, nicht den 3x gemacht. Und dann war ich noch mal irgendwie 5 Tage krank, da haben sie dann noch wenigstens nach den 5 Tagen nochmal einen gemacht, weil ich gefragt habe, ob man das nicht vielleicht nochmal überprüft. Der war dann auch negativ, also hatte ich dann 2 negative und dann bin ich wieder arbeiten gegangen.
Also bei mir hat man nur eine Nachkontrolle gemacht nach der Antibiose, der war negativ, dann hat man nie wieder eine gemacht.
Also könntest du der eigentlich noch haben?
Ja, aber ich war auch nicht im Krankenhaus. Ne? Also ich muss mir das auf der Arbeit geholt haben und war dann auch zu Hause krankgeschrieben, aber auch nur 2 Wochen. Keine Ahnung. Also im besten Falle habe ich es nicht mehr.
Gut.
Kann ich dir aber auch nicht sagen. Ich habe keinen Abstrich gemacht jetzt seit, warte mal, wie lange sind das her? Na, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, doch, ja.
Hättest du ja jetzt auch schon wieder eine U-Bahn dir holen können, also.
Ja, ja, bis, also auf jeden Fall. Irgendwer leckt da wieder an seiner Hand und fest eine Stange an, mit Sicherheit.
Naja, und wichtig ist halt auch die ganze Desinfiziererei im Zimmer und auch die Händedesinfiziererei. Auch diese, was auch oft nicht so gut gemacht wird und auch wo oft gesagt ist, wir haben ja dafür keine Zeit, direkt in der Patientenumgebung muss desinfiziert werden. Vor dem Patientenkontakt muss man die Hände desinfizieren und man muss grundsätzlich ja auch immer nach dem Kontakt potenziell infektiöses Material, nachdem man aus der Isolation rauskommt, ja auch immer die Hände desinfizieren. Man muss vor grundsätzlich allen aseptischen Tätigkeiten die Hände desinfizieren und auch in der erweiterten Patientenumgebung auch desinfizieren und auch nach Kontakt mit Patientenumgebung oder Angehörigen und das ist ja schon mal super viel. Also war jetzt ja schon locker 5x, was ich offiziell habe, weil man alles desinfizieren muss.
Ja, und dann sind es ja auch noch ganz verschiedene Produkte beim MRSA, ne? Und beim MRGN. Andere. Es gibt da ganz unterschiedliche Bereiche, also Fläche, Haut, Pflege plus Medikamente. Also es ist schon eine ganze Menge, was man da nicht durcheinander bringen darf.
Haben wir ja schon echt viel Fachwissen zusammengetan. Man könnte jetzt noch natürlich intensiver über den 3 und 4 MRGN reden und Umgang mit Rhizostoma und so weiter oder anderen Wunden, aber das können wir uns auch noch aufheben für das nächste Mal, oder?
Ja, ich glaube, dazu sollten wir eine speziellere Folge machen. Einfach, ja, das braucht noch mal extra tiefer rein.
Okay, und nun alternative Hygiene oder was machen wir jetzt?
Nee, Okay, jetzt haben wir 3 Patienten, 3, ja, in der Mehrzahl neutral.
Mhm.
Und unsere künstliche Intelligenz hat die ja erstellt.
Ach ja, stimmt, wir haben ja wieder
und
Bilder.
Was siehst du denn auf den Bildern?
Also ich sehe einen älteren Herrn mit einem Mundschutz, der irgendwie in so einer Privatwohnung eingesperrt sein könnte und so ans Fenster guckt. Der hat auch Ringe um und ein blaues, schönes Hemd und trägt eine Brille. Der sieht relativ nett aus. Ich weiß gar nicht, ob das unser erster Fall ist, wahrscheinlich,
ja,
von der Reihenfolge.
Drüber. Ich muss über das Bild sehr lachen. Ich finde das sehr lustig.
Ja, wie man so an die Fensterscheibe, ich bin so eingesperrt und möchte raus und Hilfe. Aber obwohl er auch freundlich guckt, das wirkt so, als ob er lacht unter seinem Mundschutz.
Genau.
Dann haben wir eine Dame im Rollstuhl, die auch Brille trägt und auch wieder Schmuck trägt, Ohrringe, was auch nicht so geil ist dann, sondern kein Schmuck tragen, weil bleibt der haften. An Gegenständen Brille müssen sie natürlich tragen, aber die müsste man dann irgendwie desinfizieren, weil sonst sehen die armen älteren Menschen ja nicht. Die trägt eine dunkelblaue Schutzhaube und auch einen Mundschutz und einen Kittel, aber keine Handschuhe. Und sitzt irgendwie, glaube ich, im Rollstuhl und schaut aus dem Fenster.
Ich habe meine Brille auch nie ins MRSA-Zimmer mitgenommen.
Hast du da mal gesehen?
Ja, also das geht dann noch. Ich konnte auch noch Wundverbände ohne Brille machen, habe generell meistens für Wundverbände die Brille abgesetzt, weil ich so ein ins Brillentoucher bin. Und ich habe alle Verbände und alle Zimmer mit MRSA oder MRGN oder anderen Keim ohne Brille betreten. Ich habe keinen Bock gehabt, das da drauf zu haben.
Ja, und dann haben wir hier noch eine Dame, die im gelben T-Shirt mit ein bisschen Ausschnitt sitzt. Die sieht jünger aus als die anderen und auch mit einem Wundverband irgendwie am Unterarm. Und
nee, es ist, glaube ich, der Knöchel. Ich glaube, das ist das Bein, nur ein sehr dünnes Bein.
Der dünnes Bein, okay, weil daneben eine Hand liegt. Deswegen dachte ich, ist ein Unterarm. Aber gut, ist ein Knöchel. Ja, und dann haben wir halt diese Dame, die auf der Terrasse sitzt und da sind Blümchen und die guckt auch so, als ob sie da in der Terrasse Hotel an sind Plastikstühle und so. Die sieht schon so aus, als ob die keinen MRSA mehr hat, weil die sitzt ja draußen und ist auch nicht vermummt und hat nichts an. Also wahrscheinlich ist die schon saniert, keine Ahnung. Sie sieht auch sehr freundlich aus mit einem kecken Kurzhaarschnitt. In nicht grauen Haaren, sondern so bräulichen Haaren. So, die sieht halt natürlich jünger aus als die anderen Patienten. Spannend auf alle Fälle. Ich finde das ja cool mit unseren Bildern, passend zu den Fallbeispielen. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, guckt auf Instagram. Ja.
Genau, da sind sie dann veröffentlicht. Gut, dann erzähle ich dir mal die Geschichte zu dem Herr Müller auf dem Bild. Herr Müller ist 75 Jahre alt, lebt seit 3 Jahren in einem Pflegeheim. Er ist aufgrund einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung pflegebedürftig und benötigt Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. In den letzten Wochen wurde bei Herrn Müller eine wiederkehrende Harnwegsinfektion diagnostiziert, die trotz mehrerer Antibiotika-Behandlungen nicht abklingt. Aufgrund eines hartnäckigen Infektionsverlaufes entscheidet das Pflegeheim weitere Untersuchungen durchzuführen. Es stellt sich heraus, dass Herr Müller einen multiresistenten Erreger, genauer gesagt ein MRGN, einen multiresistenten gramnegativen Erreger, im Urin hat bzw. damit infiziert ist. Dieser Erreger ist resistent gegen mehrere Antibiotika, was die Behandlung erschwert. Das Pflegeheim ergreift sofort Maßnahmen, um die Ausbreitung des MRGN einzudämmen. Eine isolierte Unterbringung von Herrn Müller wird angeordnet, um den Kontakt zu anderen Bewohnern zu minimieren und eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern. Das Pflegepersonal erhält Schulungen zur Infektionsprävention und Hygiene, um angemessene Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. Das Pflegeheim informiert auch die Angehörigen der Bewohner über den Ausbruch von MRGN und die ergriffenen Maßnahmen, um Transparenz und Vertrauen zu gewährleisten. Unsicher war sich das Pflegeheim, mit welchen Behörden Kontakt aufgenommen werden muss.
Ui, Behörden, klingt auch gut. Ja, Fachbegriffe sind, glaube ich, alle gut erklärt.
Mhm.
Auch so klassisch, wie wir das erklärt haben, dass er auch oft erst mit Antibiotika behandelt wird und man ja dann feststellt, irgendwas wirkt nicht. Dann muss man ja auch wissen, welche Antibiotika noch wirken und so. Ich glaube, ein ganz klassischer Fall für Pflegeheim. In Kliniken, wie gesagt, gilt ja vielerorts der Standard, dass man beim Klinikaufenthalt oder vor den OPs abgestrichen wird, wie wir beschrieben haben, aber natürlich nicht in Wohneinrichtungen. Ach ja, du lächelst so schön.
Ja, aber nur, weil mein Freund gerade reingeschlichen ist, um Kinderriegel zu klauen.
Ich will auch einen, reich mir einen durch.
Entschuldigung, ja. Nee, ich habe dir trotzdem zugehört. Ich
möchte auch einen Kinderriegel.
Ja. Hast du keinen da?
Nein.
Kann Schokowein. Ja, das nächste Mal.
Ja.
Ja, mache ich.
Na, Schokolade. Gott, wir sind abgeschwiffen. Ja. Mein Gott, spät abends, das ist der Fauxpas. Aber nicht dispektierlich gemeint, sondern manchmal braucht man auch kurz einen Ablenker.
Ja, ja, ich wurde ja abgelenkt. Was? Ja, mit welchen Behörden nehmen wir Kontakt auf? Also eigentlich ist das schon eine positive Fallbeschreibung, ne? Das ist ja eigentlich sehr positiv, wie die vorgehen und auch das Mitdenken und wie sie sich dann schulen und auch, dass man die Angehörigen mit informiert. Natürlich nicht die von den anderen Bewohnern, das ist natürlich Datenschutz unterliegen, ne? Aber mit welchen Behörden nimmt man Kontakt auf? Jetzt ist ja die Frage, wollen wir jetzt diesen Fall einmal kurz durchgehen oder wollen wir uns die anderen auch nochmal anhören und dann vielleicht zusammenfassend?
Also ich würde für die Spannung natürlich einmal noch kurz aufklären, zu welchen Behörden man Kontakt aufnehmen muss und dann würden wir natürlich die anderen Fälle machen und eine Gesamtanalyse machen, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Sonst haben wir sehr, sehr viele Analysen, die natürlich nachher wieder auszubildende Schüler und Fachfremde oder Experten vielleicht auch verwirren könnten, wenn wir die alle einzeln auseinandernehmen.
Welche Ämter? Also das Gesundheitsamt auf jeden Fall.
Genau.
Sofern man im häuslichen Setting ist und auch das Gesundheitsamt will natürlich auch von den Krankenhäusern informiert machen, um Statistiken zu haben, aber man wird dort nicht namentlich oder so benannt. Also es wird dort nur genannt, wir haben wieder einen weiteren Fall, aber es werden keine persönlichen Daten angegeben.
Und er wird auch weitergeleitet für die Statistik ans Robert-Koch-Institut.
Ganz genau, richtig. Und ansonsten gibt es da, also fürs Pflegeheim sind da nochmal andere Behörden. Also das Pflegeheim wird dann natürlich gelistet und da wird dann auch nochmal geguckt und das Pflegeheim wird auch nochmal geschult und man fragt dann auch nochmal nach, aber das Pflegeheim wird jetzt nicht gelistet in Fern von, hier gibt es einen MRSA-Fall, wie schlimm, sondern einfach nur, dass man da nochmal nachkontrolliert, ob es da vielleicht jetzt weitere Ausbrüche gab, genau, oder ob es alles gut gelaufen ist sozusagen. Ja, also da muss man jetzt nochmal unterscheiden, ob ein Patient gemeldet wird oder ob sich eine Einrichtung meldet.
Oder ob Personal gemeldet wird. Und was auch wichtig ist für den Datenschutz vielleicht, weil du es gesagt hast, fällt mir ein, man hat dann ja immer so Schilder, bitte melden sich umgehen vor dem Betreten des Zimmers bei den Pflegefachpersonen oder am Stationszimmer. Es wird aber nicht gesagt, dass es ein ISO-Zimmer ist oder dass man sich isolieren muss, weil das wäre schon datenschutzrechtlich schwierig, weil ja dann alle, Gefahr, ansteckend oder so. Nein, das nicht, aber es ist so ein unlauteres Schild, was nicht auf die Erkrankung oder die Isolation oder Hygiene hinweist, sondern da steht einfach nur, dass sich die Leute bitte melden sollen, bevor sie das Zimmer betreten.
Genau,
und dann mündlich aufzuklären.
Genau, und meistens sind ja dann auch vor dem Zimmer irgendwelche Nachttische oder kleinen Schränke, wo dann die Sachen drin sind zum Anziehen, wie Brille, Handschuhe, Mundschutz und so weiter und so fort. Und auch das sollte nicht offen stehen. Also das sollte in den Schubladen sein oder innen drin in dem Schrank, weil wenn ja jemand da vorbeiläuft, dann sieht man ja, was da steht. Also auch das muss alles sozusagen im Schrank stehen und nicht
genau, außerhalb. Genau, und wenn es offen ist, dann kann es sich auch verkeimen. Also dann zieht ja wieder verkeimte Zeug an. Also.
Ja, dann erzähle ich dir mal was zu Frau Schmidt. Frau Schmidt
war ja die Dame. Das war die im Rollstuhl
saß. Im Rollstuhl, genau.
Genau, okay.
Frau Schmidt ist 69 Jahre alt, leidet seit mehreren Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung.
68, Entschuldigung.
Leidet seit mehreren Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung und ist aufgrund ihres Zustands auf die Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes angewiesen. In den letzten Monaten hat sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. Sie zeigt Anzeichen einer sich entwickelnden Lungenentzündung. Nach weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass Frau Schmidt mit dem methicillinresistenten Staphylococcus aureus MRSA infiziert ist. MRSA ist ein hochresistenter Bakterienstamm, der gegen viele gängige Antibiotika unempfindlich ist, was die Behandlung erschwert. Da der Zustand von Frau Schmidt als unheilbar eingestuft wird, liegt der Fokus des ambulanten Pflegedienstes vor allem auf der Verbesserung ihrer Lebensqualität und der Linderung ihrer Symptome. Da MRSA hoch ansteckend ist und andere gefährden kann, müssen spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung des Erregers zu verhindern.
Auch ein klassischer Fall. Wir hatten ja einmal die Harnwegsinfektion und einmal die Lungenentzündung, sind so typische Nachfolgen bei immungeschwächten Patienten vom MRSA.
Sie ist ja zu Hause, also jetzt ambulant betreut. Mhm. Und deshalb ist es auch sinnvoll, wenn das Pflegepersonal kommt, dass sich nicht nur das Pflegepersonal verkleidet, sondern vielleicht auch die Patientin, um auch das Pflegepersonal noch zu schützen. Und weil sie ja eben zu Hause ist, wird da ja auch nicht täglich kontinuierlich so gereinigt wie im Krankenhaus. Das heißt, man hat sich jetzt sozusagen damit abgefunden, dass dieser Keim geheim bleibt, dass der vielleicht gar nicht mehr herausbekommbar ist aus ihr, also eine Langzeitdiagnose wird. Und jetzt geht es eben darum, ihren sozusagen Atemzustand oder ihre Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Ne? Also hier werden wahrscheinlich gar keine Sanierungsmaßnahmen mehr durchgeführt, sondern hier geht es jetzt speziell darum, dass es ihr nicht schlechter geht, aber dass eben der Keim auch nicht verbreitet wird. Das heißt, hier geht es dann darum, dass sie sich sozusagen, dass sie das Personal schützt und sie und das Personal sich auch selber schützt und das dann nicht wieder mit nach draußen nimmt. Okay, dann habe ich noch den nächsten Fall für dich, weil wir analysieren ja gleich alles zusammen. Da geht es um Frau Schneider. Frau Schneider ist 65 Jahre alt, wird in einem Akutkrankenhaus eingeliefert, da sie eine tiefe Wunde am Unterschenkel hat, die sich entzündet hat. Die Wunde wurde vor einigen Tagen bei einem Unfall verursacht, zeigt aber jetzt Anzeichen einer Infektion wie Rötung, Schwellung und Eiterbildung. Das medizinische Team untersucht die Wunde, nimmt eine Probe, um den Keim zu identifizieren, der die Infektion verursacht hat. Und es wird festgestellt, dass ein gramnegativer Erreger wie Pseudomonas aeruginoso, oh Gott, das ist jetzt zu spät für mich. Also ein Pseudomonas-Keim ist in der Wunde. Diese Bakterien sind besonders bekannt für die Fähigkeit, Wundinfektionen zu verursachen und können gegen bestimmte Antibiotika resistent sein. Die Wundversorgung wird sofort angepasst, um die Infektion zu bekämpfen. Das Pflegepersonal reinigt die Wunde gründlich, entfernt abgestorbenes Gewebe und spült sie mit einer antiseptischen Lösung. Gleichzeitig wird eine Wundkultur entnommen, um eine Empfindlichkeit des Erregers gegenüber verschiedene Antibiotika zu bestimmen. Die Ergebnisse werden dann immer ausgewertet. Es wird ein geeignetes Antibiotika gewählt, um den identifizierten Keim zu bekämpfen. Ganz wichtig ist, dass das Pflegepersonal darauf achtet, dass Frau Schneider die verordneten Medikationen gemäß der Anweisung einnimmt. Die Wunde wird dann weiterhin vom geschulten Personal überwacht, professionell verbunden und bei Bedarf gibt es natürlich auch Schmerzmedikation. Um eine weitere Ausbreitung des Keims zu verhindern, weil er befindet sich ja aktuell nur in der Wunde, werden im Krankenhaus strenge Hygienemaßnahmen eingehalten. Das Personal trägt Schutzkleidung, wäscht sich regelmäßig die Hände. Bei der Versorgung der Wunden werden aseptische Tätigkeiten angewendet, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Das interdisziplinäre Team von Chirurgen, Infektiologen, Pflegepersonal arbeitet daran, zusammen, vielleicht auch Hygieneschwester, um Frau Schneider zu behandeln. Es werden regelmäßig Besprechungen abgehalten, um den Fortschritt der Behandlung zu überwachen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen der Behandlung wird natürlich auch der Physiotherapeut mit in Erwägung gezogen, um eben die Rehabilitation und die Mobilität wieder voranzubringen. Und auch hier geht es dann weiter mit Wundversorgung, Infektionskontrolle und durch diese rechtzeitige Diagnose, also dass man es rechtzeitig erkannt hat und die angemessene Antibiotikatherapie, strikte Hygienemaßnahmen, kann die Infektion bekämpft werden, die Heilung der Wunde kann gefördert werden und Frau Schneider kann entlassen werden.
Auch ein typischer Fall für multiresistent. Wir hatten ja jetzt alle, deswegen ja die drei Fälle. Wir hatten einmal eine Harnwegsinfektion, was typisch ist, eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, was typisch ist, eine Wundentzündung. Genau. Alle drei typische Fälle für so multiresistente Erreger. Ansonsten fällt mir noch ein, was man noch erklären könnte, ist Kreuzkontamination. Meint ja eine Mehrfachinfektion mit verschiedenen Erregern. So könnte man es erklären, dass dann noch mehr...
Ja, dass man es halt weiter schmiert, zum Beispiel auch. Ne?
Oder weiter schmiert, dass es nicht nur drin ist, sondern auch in anderen Hautfalten oder in die Nase wandert, in die Augen wandert, wo auch immer hin oder in den Intimbereich wandert.
Ja, da wollen wir ihn auf keinen Fall.
War die letzte Dame auf dem Bild, genau. Die Wunde war ja nicht mehr isoliert, sondern schon befreit.
Genau, die saß jetzt nach ihrem Unfall wieder auf der Terrasse, freut sich ihres Lebens in ihrem Urlaub, weil die Wunde verheilt ist nach einem längeren Prozess.
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass alle drei ja gescreent wurden, also Proben, Abstriche genommen wurden. Mhm. Vielleicht noch hier der Unterschied, dass man das ja nicht im Mund-Nase-Rache-Raum macht, sondern bei dem Herrn mit der Harnwegsinfektion hat man es wahrscheinlich im Harnleiter gemacht oder im Intimbereich den Abstrich gemacht oder den Urin eingeschickt oder halt die Leisten so, die Hautfalten in der Leiste. Und bei der Dame mit der Pneumonie, da kann der Mund-Nase-Rachen-Abstrich den ausschlaggebenden einen Punkt gegeben hat oder dass sie Sputum, also Sekret, was sie abgerüstet hat, eingeschickt wurde. Und bei der Wundinfektion hat man ja das Abstrichröhrchen auch nicht im Mund-Nasen-Rachen-Raum erhalten, sondern in die Wunde. Fand ich jetzt noch wichtig an der Stelle vielleicht. Ansonsten können wir gerne anfangen mit unserer Analyse.
Genau, Kompetenzbereich 1.
Mein Job?
Mein Job?
Mein Job oder dein Job?
Meistens unser geteilter Job, aber du startest immer.
Also Infektion, hohes Risiko als Pflegediagnose oder Pflegeproblem. Eindeutig vorhanden bei allen dreien.
Ich sehe Deprivation und Isolation ganz weit vorne.
Wegen der Isolation, ja. Aber natürlich vorrangig die Infektion und dann als zweites Pflegeproblem, ja, die Deprivation. Und
ich dachte nur, ich sehe es weit vorne. Ich muss es jetzt noch gar nicht einordnen, aber es ist auf jeden Fall, je nachdem, ne? Also ich kann 7 Tage im Bett liegen und Netflix gucken, mir würde das nicht stören und du musst aber unbedingt spazieren gehen.
Ja, zum Beispiel bin ich ja gewöhnt, ich gehe ja tagtäglich mit dem Hund raus, ich brauche immer frische Luft und Sonne.
Ne? Ja, ich gehe auch gerne spazieren, aber darum meine ich ja, ne? Es ist persönlich ab, also ich glaube, dieses Problem der Isolation und Deprivation ist sehr individuell zu handhaben.
Ja, kann natürlich dann aber auch echte Zustände auslösen. Also gibt es ja Studien, dass du, wenn du 24 Stunden dunkel und ohne Reize und ohne Netflix und so weiter, ziemlich schnell deprimierst.
Ja, ohne Netflix wäre es schwierig. Da werde ich auch ruhig.
Siehst du, wenn du keine Reize hast und so. Wir schweifen ab, die Deprivation sollten wir auch mal auf die To-Do-Liste setzen, übrigens, fällt mir gerade
ein. Ja, natürlich, klar.
Und ansonsten hohe Gefahr der Körperschädigung, hohes Risiko, finde ich, weil die haben ja alle eine Körperschädigungsgefahr durch diese Keime, kriegen die ja Entzündungen. Dann eventuell würde ich ziemlich weit niedrig ansetzen, Körpertemperatur verändert, hohes Risiko, weil die ja alle Infektionen haben. Wahrscheinlich kriegen die dann Fieber. Das steht jetzt nicht drin in den Fieberspielen. Aber auch in Gefahr, weil die ja dann auch Wasserverlust haben und dehydrieren könnten. Alle drei, wenn die Fieber kriegen durch diese Entzündung. Schmerz akut. Die werden bestimmt alle drei. Also gerade der erste hieß ja, er hat Schmerzen durch die Harnwegsinfektion. Pneumonie macht auch Schmerzen. Und eine entzündete Wundung macht auch Schmerzen und ist eher akuter Schmerz, weil der durch die Entzündung ist. Ist ja jetzt noch kein chronischer Schmerz. Fällt mir denn noch ein? Fällt dir noch was ein? Wissensdefizit auf alle Fälle auch.
Ja,
als
Wissensdefizit. Ich weiß nicht, ob es hier was wie Hygienemängel gibt, aber das wäre dann ja Wissensdefizit.
Infektionsgefahr gibt es noch. Also,
ja, genau.
Suppression gibt es auch noch.
Genau, das war mein Gedanke, dass das Immunsystem sich noch verschlechtert, noch mehr Infektionen auftreten. Ansonsten könnte man überlegen, halt sehr individuell, inwiefern die Aktivitäten des täglichen Lebens bei jedem eingeschränkt sind. Vielleicht das sich beschäftigen, ne? Also Deprivation, was wir ja gerade schon hatten, oder existenzielle Erfahrungen, soziale Bereiche des Lebens. Also da muss man halt individuell gucken, wo jeder seine Problematik hat. Also die zu Hause ist, die ist jetzt zwar zu Hause, aber hat einen Keim. Also kann sie noch jemand besuchen? Darf sie noch raus? Darf sie in irgendwelchen Events teilnehmen? Und wenn, dann nur stark vermummt. Und das macht ja was mit einem, ne? Also, oder der Mann im Pflegeheim, der ja auch massive Schmerzen hat und sein Zimmer ja irgendwie auch nicht verlassen kann. Oder
der war ja auch so traurig, der hat ja ans Fenster gefasst.
Genau, oder die Frage ist ja, wie geht der ist ja auch noch demenzerkrankt gewesen. Also da sind die individuellen Probleme definitiv im Fokus. Also wir können ganz allgemeine nennen, aber wir müssen halt auch euch als ZuhörerInnen abholen und sagen, guck bitte auch nochmal individuell auf den Menschen, den ihr da behandelt. Der hat auch nochmal ein ganz individuelles Setting an Problemen.
Ja, und das Wissensdefizit ist ja einfach nur hier in dem Sinne, dass man eine Beratung machen muss zu denen oder aufklären muss, wie die sich verhalten müssen mit Schmuck tragen.
Ja, unbedingt.
Und
ja, klar, weil du kannst Isolation ja den Mann mit Demenz aufklären, wie du willst.
Ja.
Wenn der jetzt eine Lauftendenz hat und in die Blume uriniert oder in irgendwelche anderen Fremdenzimmer geht und da rein uriniert, haben wir ein Problem. Wenn der der IKM hat und damit rumläuft, haben wir ein Problem. Wenn der einen Katheter hat und der rumbaumelt und sich nicht richtig die Hände wäscht, haben wir auch ein Problem. Also, das meine ich halt
damit. Du hast jetzt lauter Probleme. Ja, aber ich würde es jetzt schon nochmal priorisieren. Also, auf alle Fälle ist ja diese hohe Infektionsgefahr und Schädigung dadurch als erstes sowieso. Dann wäre Schmerz vielleicht, weil die.
Also, bei dem Mann ist die Hygiene ganz weit vorne.
Naja, die Infektion. Boom.
Also, genau. Weil
und dann würde ich die individuellen als drittes ansetzen, je nach Beschäftigung, Deprivation oder Beschäftigungsdefizit oder Aktivitätstoleranz oder so weiter und so fort. Oder Orientierung oder so. Dann würde ich als drittes setzen, weil schon diese Infektion und diese Isolationsmaßnahmen, die ja sein müssen und auch die Infektion zu bekämpfen, schon vorrangig ist als erstes. Dann würde ich Schmerzen sagen, weil die auch echt hemmen und bei all diesen Entzündungen hast du Schmerzen. Und dann würde ich die Beschäftigung erst ansetzen. So wäre jetzt meine Priorität. Und dann würde Körpertemperatur, glaube ich, ansetzen. Also ich muss ja auch regelmäßig kontrollieren und so.
Ja, also vitale Funktionen halt generell. Ne? Das sind ja auch ältere Leute.
Gut, wollen wir übergehen in den Kompetenzbereich 2.
Kommunikation. Das Beraten, Anleiten, Informieren, das Wichtigste. Eben adressatengerechte Informationen auf jeden Fall. Ne? Also der Mensch mit Demenz, den könnt ihr aufklären und informieren, so oft ihr wollt. Also ich komme ja aus dem Bereich, aus dem psychiatrischen Bereich, und wir hatten auch welche mit MRSA, und die sind einfach mehrfach am Tag mit Desinfektionsmittel hin und haben sozusagen gesagt, jetzt bitte mal die Hände waschen. Also wir haben die da sehr an die Hand genommen und konnten auch gar nicht immer erklären, warum wir das jetzt machen, sondern einfach wir als Pflegepersonal haben darauf geachtet, dass einfach mehr Hygiene betrieben worden ist als üblich, weil ja, man Mensch mit Demenz, ne? Also es ist wie der Mann in der U-Bahn, der sich im Mund rumpult und dann die Stange anfasst. Das können wir dem Mensch mit Demenz 8-mal sagen, der macht es immer wieder. Der Mann aus der U-Bahn, ich habe es ihm jetzt nicht gesagt, aber ja, vielleicht hätte es was gebracht, hätte ich
ein Beispiel aus der U-Bahn, Wahnsinn.
Ja, das verfolgt mich heute sehr. Also es hat mich wirklich, also ich habe wirklich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein.
Ja, aber wie ist das der Fall? Also du bist auch in der Psychiatrie, der wird ja auch psychiatrische Probleme vielleicht hat. Ja. Okay.
Na gut. Würde ich jetzt verneinen.
Aber dann muss man trotzdem, ich lenke jetzt mal wieder ab von dem U-Bahn-Menschen, muss man auch aufklären, dass ein guter Hautzustand wichtig ist. Auch der schon, weil eine Schuppenfläche zum Beispiel kann auch dafür sorgen, oder ein schlechter Hautzustand, ein trockener Hautzustand, eine Pergamenthaut oder wie auch immer, kann auch dafür sorgen, dass ewig, also das Monate dauern kann, bis der MRSA weggeht, weil dieser Keim sich schön auf der Haut auch monatelang festsetzen kann, und wir brauchen einen sehr guten Hautzustand, damit die Sanierung überhaupt gelingt. Also die müssen ja auch gut sich eincremen und so weiter. Also eine Psoriasis, also eine richtig krasse Schuppenflechte, ist echt ungünstig zum Beispiel, dass so eine Sanierung und dass der Keim überhaupt weggeht. Wäre zum Beispiel auch für das letzte Fallbeispiel, wenn die keinen guten Hautzustand hat mit so einer Wunde, dann ist es auch schlecht. Also man muss auch so gute Hautpflege beraten. Der bei dem Demenzkranken ist eh schwierig zu beraten. Und das ist ja dann auch schon fast wieder Freiheitsentziehung. Mal aufpassen, dass der irgendwie vermummt rausgeht und nicht noch 1000 Leute mit ansteckt. Bei der Lungenentzündung müsste man auch Mund-Nasen-Rachenraum gut spülen, die antibiotische Nasensalbe und so weiter müsste man auch gut.
Ja, aber bei ihr hat man ja eigentlich auch gesagt, dass man eher keine Therapie mehr macht, ne?
Oder Vancomycin, andere Antibiotika. Kleidung wechseln regelmäßig, damit die Entzündung nicht schlimmer wird.
In der
Kontamination und so. Bei 60 Grad waschen die Kleidung und so.
Du hast ja mit allem recht, aber ist das jetzt Kompetenzbereich 2?
Naja, du musst dazu ja schon beraten können.
Also, du zählst Beratungsinhalte auf.
Ich zähle Beratungsinhalte auf.
Okay. Ja, ansonsten definitiv würde ich aktives Zuhören empfehlen. Bitte ganz klar paraphrasieren lassen. Ja. Also auch den Menschen, wenn ihr was erklärt, lasst es euch wiederholen. Geht sicher, dass derjenige das verstanden hat. Lasst euch zur Not auch nochmal aufschreiben oder malen, tanzen, singen. Ich weiß es nicht, aber ihr müsst sicher gehen, dass diese komplizierten Dinge ein fremder Mensch, der nicht aus der Pflege ist, versteht und auch durchführt. Genau, das kann ich euch empfehlen. Aktives Zuhören.
Und dann rutschen wir rüber. Kompetenzbereich 3.
Genau.
Weil?
Kompetenzbereich 3, interdisziplinäres Team, Diagnostik, Behandlung.
Genau, weil hier ja dann auch so wäre, dass wir die Angehörigen aufklären müssen, dass die besagte Sache auch mit den Schildern an der Tür,
wenn wir dürfen,
alle anderen Menschen informieren müssen, die Heime informieren müssen, die Behörden informieren müssen und dass der Arzt auch entsprechend sämtliche Medikamente anordnen muss oder das Screening anordnen muss. Und Diagnostik ist ja auch, wie führt so ein Screening durch, das müsste ich wissen und beschreiben können. Und ich müsste auch beschreiben können, wie die Sanierung überwache und wie die funktioniert, weil das Behandlungspflege wäre also hier alle Kompetenzbereich 3.
Genau, das war auch Inhalt der mündlichen Prüfung. Also die Auszubildenden mussten ganz klar darstellen, was man screent, wie man screent und was die Sanierungsmaßnahmen sind. Also das ist etwas, was ihr wissen müsst. Genau, und dann eben auch, wer gehört noch mit dazu, also Behörden. Und also das ist ja auch eben interdisziplinäres Arbeiten, dass ihr nicht immer den Physiotherapeuten aufzählt und den Arzt. Freuen wir uns immer alle drüber, aber da gehört ja noch ein anderes interdisziplinäres Team dazu, wie das Robert-Koch-Institut, das Gesundheitsamt und so weiter. Und
genau,
so weiter.
Also, deswegen ist das auch so ein klassischer Fall, wo man gut Kompetenzbereich 3 noch intensiver
abfragen
kann und da 10 Minuten locker drüber reden kann.
Auf jeden Fall. Also haben wir ja schon im Vorfeld gemacht. Also Kompetenzbereich 3 haben wir ja in der Einleitung relativ groß beleuchtet, als wir über Sanierung und Diagnostik gesprochen haben. Dann können wir in den rechtlichen Bereich gehen und das ist ja exakt der gleiche Teil, also Kompetenzbereich 4, mit den Meldungen an die Einrichtungen, weil das ist ja auch durch
Gesundheit,
das...
Gesundheitsämter meinst du.
Genau, das ist ja durch das Infektionsschutzgesetz verpflichtend, genau, dass wir das melden. Also hier haben wir das Gesetz, was uns Vorgaben macht, das Infektionsschutzgesetz, und da müssen wir einfach entweder als Einrichtung uns melden, als Arzt melden, als Krankenhaus melden, beziehungsweise später auch als Patient, dass das einfach nur für die Statistik da ist, was, dass es jetzt wieder einen Fall mehr gibt, sozusagen. Ansonsten.
Ja, auch wie man meldet, ist der Paragraph 6 und dass man Meldung verpflichtend ist, ist Paragraph 8 und dass immer die Ärzte melden müssen, dass ein Erregernachweis geschickt werden muss und so.
Genau, und ganz wichtig gehört hier dann eben auch noch dazu das Medizinproduktegesetz und das Arzneimittelgesetz. Also Medizinproduktegesetz, weil die Menschen müssen ja auch zu Hause sich weiterhin isolieren und schützen und diese ganzen Produkte wie Mundschutz, Nasenschutz, Brille, irgendwelche Hüte, irgendwelche Kittel kriegen wir über das Medizinproduktegesetz dann verordnet. Und die Medikamente, also die Waschlotion oder auch die Antibiose, muss ja durch das Arzneimittelgesetz verordnet werden.
Ansonsten? Oder
beziehungsweise durch den Arzt, aber das ist sozusagen der Oberbereich
da. Könnte man sonst noch sagen, Datenschutz in der Pflege wegen diesem
unbedingt
Schild an der
das
Wand,
Wichtigste.
Oder am Zimmer so?
Dann ja, und du hast auch gesagt, wir müssen die Angehörigen informieren, natürlich genau, nur, wenn wir dürfen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir dürfen nur denen informieren, denen es was angeht. Ansonsten geht das niemand was an. Wir müssen wirklich aufpassen. Früher kannte ich das auch noch, waren manchmal die Akten mit grünen Punkten, roten Punkten oder irgendwelchen blauen Punkten versehen. Auch das sollte man nicht mehr machen, weil man ja herausbekommen könnte, wofür der Punkt dann da steht. Ne?
Und so weiter, ja. Dann Aufklärungspflicht.
Ja.
Geht dann wieder rein mit der Beratungspflicht und wer muss was aufklären? Eigentlich muss der Arzt hier auch ganz schön viel aufklären.
Ja.
Und was dürfen wir aufklären? Sollte man hier auch nochmal wissen. Aufklärungspflicht, dann noch Dokumentationspflicht. Wir müssen das ja alle dokumentieren und die Abstriche und das ein- und Ausschleusen und so weiter und so fort. Und sämtliche Sachen muss man ja hier auch dokumentieren, zielgerichteter dokumentieren. Auch die Maßnahmen, wann man die Sanierung angefangen hat und so weiter und die Tage zählen, das ist ja auch alle Dokumentationspflicht dann. Und man könnte unter freiheitsentziehende Maßnahmen im Gegenzug nennen. Es ist aber keine freiheitsentziehende Maßnahme, weil wir ja hier den Schutz, den Eigenschutz und den Fremdschutz von anderen Menschen machen und hier gar keine zielgerichtete richterliche Verfügung brauchen, dass wir jemanden quasi an Anführungsstrichen in sein Zimmer einsperren. Er darf ja raus, er muss sich dann nur vermummen. Und es ist keine freiheitsentziehende Maßnahme, weil das Infektionsschutzgesetz ja vorschreibt, dass wir durch die Gefährdung anderer ja isolieren müssen.
Genau, das ist, es gibt natürlich Krankheitsbilder, die fallen dann schon darunter, wie zum Beispiel die offene TBC. Aber da sind wir in einem anderen Bereich. Aber genau, da machen wir auch nochmal eine extra Folge zu. Aber das ist definitiv
keine Freiheit. Wie viele Folgen wir noch machen wollen?
Wir müssen noch ein bisschen, also da ist noch eine Menge zu tun. Also wir bis zur Rente haben wir
bis zur Rente haben wir zu tun bei den ganzen Themen. Also die Pflege ist so vielseitig und so viele Themen und so viel Wissen.
Ja, Wahnsinn. Und es wiederholt sich bestimmt auch immer mal ein bisschen was, aber dann wird es nochmal anders beleuchtet von der anderen Seite oder so. Ne? Und dann sind wir schon im Kompetenzbereich 5.
Berufsethik, Ethik, Grundhaltung und
Pflegewissenschaft. Pflegewissenschaft, Pflegemodelle kann man jetzt Monika Krohwinkel gut anwenden mit ihren Aktivitäten des täglichen Lebens, weil die Menschen da ja eingeschränkt sind dann, ne, in dem Bereich. Ansonsten gibt es jetzt dafür kein spezifisches. Es gibt aber, wie gesagt, aus dem wissenschaftlichen Bereich dann die ganzen Assessments, die Screening-Instrumente, die Surveillance-Instrumente, also die Überwachungsmedikamente, das heißt Surveillance. Dann gibt es die Leitlinien, wie wir vorzugehen haben. Es gibt ein ganz klares Programm vom RKI entwickelt,
genau,
wie wir bei welchen Keimen wann was zu tun haben. Also eine ganz klare Handlungsempfehlung und an die wir uns auch halten sollten. Man kann die Steckbriefe beim RKI auch umsonst runterladen. Also wenn ihr auf das Robert-Koch-Institut geht und da MRSA in die Suchleiste eingibt, dann kriegt ihr so einen Steckbrief. Und
genau,
da gibt es auch den Steckbrief von anderen Infektionskrankheiten. Die könnt ihr euch runterladen. Das ist dann eine kleine Übersicht, was das Krankheitsbild sozusagen zu bieten hat.
Gibt es Hygiene und Leitfaden zur Organisation und Management der jeweiligen Stationen. Da muss man sich halt dann auch dran halten. Kann man auch beim Robert-Koch-Institut runterladen und gibt auch eine Gefährdungsbeurteilung, wenn vermehrte Fälle vorkommen an MRSA oder MRGN, die man abliefern muss dann bei dem jeweiligen Gesundheitsamt. Und ansonsten gibt es noch auch Beschreibungen und Leitlinien zum Anlegen von Schutzkleidung. Ja, zum Beispiel erst Schutzkittel, dann keimarme Handschuhe, dann entsprechend der Mundschutz. Und beim Aushängen wäre das auch andersrum, dass man zuerst den Kittel, Handschuhe und zu guter Letzt die Hände nochmal desinfiziert und dann den Mundschutz abnimmt.
Genau, also das guckt euch da bitte auf jeden Fall im Video an, lasst euch dazu gut anleiten. Das ist schon.
Genau, das Ein- und Ausschleusen ist sehr, sehr wichtig, weil mit dem verkeimten Handschuh nicht ins Gesicht fassen, auf keinen Fall. Genau. Zum Beispiel.
Und dieses Ein- und Ausschleusen, also das ins Zimmer gehen und Auszimmer gehen, dafür gibt es auch ein extra Assessment, weil ihr das ankreuzen müsst, wie oft ihr da reingeht, weil das ja auch Patienten sind, die höher berechnet werden im Krankenhaus. Ne? Also da kann man auch kurzfristig mal den Pflegegrad erhöhen oder eben mehr Geld abrechnen über die Krankenkasse, weil das ist ja mehr Pflegeaufwand. Weil ihr
da wären wir wieder bei der Dokumentation, dass man das dann auch dokumentieren muss. Weil man
genau, und auch da wären wir wieder im rechtlichen Bereich, ne? Soziales Gesetzbuch. Genau, also eigentlich gibt es für den Kompetenzbereich 5 nur das RKI, die Hygienerichtlinien und die Leitlinien sowie das Pflegemodell. Genau.
Und aber auch Ethik. Wir haben ja hier ein Dilemma zwischen Autonomie und Fürsorge und Aufsichtspflicht und so. Weil der Patient ist ja nicht mehr so autonom. Der muss sich ja an die Spielregeln der Isolation halten.
Ja, wenn das nicht tut, passiert ihm aber auch nichts und das kennen wir ja auch.
Ja, ich weiß, dass oft Patienten rausgehen und ohne sich vermummen einfach rauchen gehen und wieder zurück und gibt es auch bestimmt Klagen, Zeitungsartikel und so, aber trotzdem finde ich, dass es berufliche Wertehaltung ist und auch bedeutet, dass ich dem Patienten trotzdem sage und dem Arzt trotzdem sage und trotzdem melde, dass der sich nicht an die Spielregeln hält und dass man trotzdem probiert, den Patienten nochmal aufzuklären, dass er dann ganz viele andere Patienten gefährdet, weil er nämlich immungeschwächte Patienten so anstecken kann und ob er verantwortlich sein möchte dafür, dass jetzt hier Oma Erna Müller stirbt, weil er jetzt hier ohne Vermummung rauchen gegangen ist. Also würde ich schon nochmal hart mit dem Patienten ins Gericht gehen und den nochmal aufklären. Also das einfach so unkommentiert zu lassen, wenn da jemand sich nicht an Isolationsmaßnahmen hält, finde ich unrichtig.
Also ich bin da voll bei dir. Ich habe es halt nur im Live anders erlebt.
Ja, ich auch. Und da habe auch mit Patienten.
Würde mir da eine Haltung vom Krankenhaus, also es ist vorwiegend das Krankenhaus gewesen, und hätte mir da eine Haltung von den Vorgesetzten gewünscht, weil das Pflegepersonal hat dementsprechend reagiert. Die Ärzte auch teilweise. Trotzdem ist der Patient oder die Patientin haben sich daran überhaupt nicht gehalten.
Also in Niederlanden wärst du auf der schwarzen Liste und bräuchtest du im Krankenhaus nicht mehr ankommen. Mm. Bist du bei der Krankenkasse gemeldet, dass du nicht an die Behandlung dich hältst.
Mm.
So, und dann wirst du plötzlich Selbstschader. So ist es in den Niederlanden. Dann müssen sie ihre Behandlung bitte selber zahlen, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten.
Also Appell an euch. Bitte aufpassen, bitte melden. Die Patienten gefährden andere Patienten. Liane, es steht dein Job vor der Tür.
Die Zusammenfassung.
Also, wir haben im Kompetenzbereich 3, Gottes Willen, es ist sehr spät. In Kompetenzbereich 1 uns auf 3 wichtige und die wichtigsten Pflegeprobleme geeinigt vorhin. Da haben wir gesagt, die Infektionsgefahr und das hohe Infektionsrisiko und die geschwächte Immunabwehr der Patienten ist erstrangig wegen dieser Infektion und auch der ganzen Maßnahmen dazu und dass man auch dazu dann als Maßnahmen beraten muss. Und dann hatten wir Schmerzen gesagt und dann hatten wir die individuellen Sachen wie Beschäftigung, Deprivation oder kognitive Einschränkungen bei Herrn Schröder, dem ersten Fallbeispiel, der ja auch Demenz hatte und eine HWI. Also dass dann Platz 3 definitiv das Individuelle ist, wie die damit umgehen oder ob die ein Wissensdefizit haben. Und dann hatte ich noch als vierte gesagt, dass die Körpertemperatur wichtig ist zu beobachten, also die Körpertemperatur eingeschränkt ist, hat man auf alle Fälle beim Pflegeprozess gesagt. Dann haben wir natürlich sehr viel inhaltlich schon gesagt, wie man beraten müsste und zu was man beraten müsste und auch aktive Zuhören sowie paraphrasieren, dass man sich alle wiedergeben lassen soll, dass man sicherstellt, dass sie verstehen, wie sie sich zu vermummen haben, wie sie die Isolationsmaßnahmen einhalten, wie sie überhaupt rausgehen dürfen, wenn sie rausgehen dürfen und wie sie die quasi Sanierung machen, dass man man da viel aufklären muss und die das auch immer wiederholen müssen, dass man sicherstellt, dass sie verstanden haben, wie man, was man ihnen erklärt. Kompetenzbereich 3 war ja dann ich muss wissen, wie ich Screening mache, wie ich die Abstriche mache, wo ich die mache, wie ich die durchführe und wie ich Angehörige und andere Berufsgruppen mit einbeziehe und berate, wie ich dem Gesundheitsamt melde, wie ich mit dem Arzt kommuniziere und was das Robert-Koch-Institut da in meinem interdisziplinären Team zu suchen hat und auch die Behandlungspflege rund um die Sanierung, dass ich das beschreiben können muss. Und dann habe ich Kompetenzbereich 4, kann ganz viel zum Infektionsschutzgesetz sagen, kann ganz viel zum Datenschutz sagen, zur Dokumentationspflicht, kann viel erklären zur Aufklärungs- und Beratungspflicht und was der Arzt aufklären muss, was ich aufklären muss. Dann Arzneimittelgesetz und Medizinproduktegesetz. Genau, ich glaube, ich habe alle, die wir gesagt haben. Und dann haben wir Kompetenzbereich 5. Die Wissenschaft, haben wir gesagt, macht ganz viel Robert-Koch-Institut. Es gibt hier Hygienepläne, Leitlinien, Hygienemaßnahmen und Steckbriefe zu den jeweiligen Erkrankungen, die ich runterladen kann und andere Sachen, die ich runterladen kann vom Robert-Koch-Institut. Da finde ich auch die Studien dazu. Und die Daten, die geladen werden, musst du doch dem Gesundheitsamt melden. Und dann haben wir zur Wertehaltung gesagt, wir müssen unbedingt auch sagen, wenn Leute verstoßen und müssen hier immer mehr aufklären, und immer wieder aufklären und immer wieder den Mund aufmachen, weil es geht nicht, dass jemand in diesem Keim einfach rumrennt in der Klinik, wo immunsupprimierte oder geschwächte Patienten rumrennen, die sich dann auch noch anstecken und dass er das überall rumverteilt. Und was man dann auch melden muss und haben auch sonst im Pflegemodell hast du, glaube ich, Krowinkel genannt, die ATLs, oder? Nicht? Die
AIBDLs.
AIBDLs in Krowinkel, genau. I'm sorry. Ich glaube, du kommst.
Sehr schön. Wunderbar. Das auch war's. Schon. Kurze, knackige, prägnante Folge, wie eigentlich immer. Wenn wir nicht so viel rumschwafeln, können wir auch mal.
Das Ablenken lassen von Kinderschokolade. Genau.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich dir eine mitbringe. Also ein Riegel, nicht eine Packung, ja?
Was?
Na gut, wobei Bikini-Figur ist diesen Sommer ja nicht drin gewesen. Ne?
Braucht nee, man ist nicht. Ja kalt draußen.
Okay. Ja, ist auch so. Dann kommen wir wieder zu meinem Teil, zum Werbeteil. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf den Social-Media-Accounts, Facebook, LinkedIn und TikTok. Ihr findet uns da unter Tatort Pflege der Podcast minus oder Unterstrich und ja, gebt uns Feedback, seid konstruktiv, wir freuen uns darüber. Wir machen auch immer wieder mal so ein paar kleine Fragen auf dem Instagram, ob die Folgen zu kurz und zu lang sind, wie ihr die fandet und so weiter und so fort. Wir freuen uns da über rege Teilnahme, weil nur dann können wir was verbessern und verändern. Und ansonsten seht ihr ja auch, dass wir immer schon mit so ein bisschen Merch rumlaufen, mit so ein paar T-Shirts und definitiv sind wir dabei, was auf die Beine zu stellen.
Okay, und? Tatort Pflege der Podcast at web.de wäre die E-Mail-Adresse. Sind auch auf LinkedIn, sind auf TikTok, genau. Ansonsten schreibt uns, mailt uns, folgt uns, liked uns auch den Podcast bitte mit der Glocke folgen, damit ihr Sonderfolgen mitkriegt und wir auch mitkriegen, wie viele uns hören und da auch gerne Feedback oder Sterne verteilen. Wäre echt gut. Dann sehen wir auch unser Feedback direkt. Mehr fällt mir gar nicht ein.
Nö, Tschüsschen aufs Nüsschen.
Okay, Tschüssikowski.
Tatort Pflege.